Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes an uns allen bitten. Herr, schenke uns dein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Eine kleine Frage in die Runde. Weiß nicht, ob Sie alle so Fußball interessiert sind wie ich, manchmal auch enttäuscht. Was ist das Faszinierende an einem Fußballspiel? Ganz einfache Frage. Tore, natürlich. So einfach. Aber, naja, die Tore müssen natürlich auch ins richtige Tor fallen, ne, je nachdem, für welche Mannschaft man da so fasziniert ist. Und nehmen wir ja mal den Ball weg und die Tore weg bei einem Fußballspiel. Das können sich, glaube ich, auch die Nicht-Fußballer gut vorstellen. Das ist eine fade Sache. Da rennen dann vielleicht 22 Leute die ganze Zeit, 90 Minuten plus X auf dem Platz herum. Und nun könnte man das ja übertragen. Was ist das Faszinierende an einer Gemeinde, an einer Kirche? Ich frage das auch mal in die Runde. Was ist das Faszinierende? Die Mitarbeiter. Ja, also würde ich schon sagen, das ist auch faszinierend. Das stimmt. Und heute würde ich sogar sagen, auch hier unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden. Also faszinierend. Ne? Da muss ich noch ein bisschen nachbessern bei euch. Also ich jedenfalls, so wie ihr hier beieinander seid mit eurem Ornat. Aber was ist noch faszinierend? Jemand noch eine Idee?
Die Gemeinschaft.
Christus. Ja, sagen Sie es nochmal.
Ja, Jesus Christus.
Jesus Christus. Ist eigentlich zu einfach auch, ne? Auch zu einfach. Also das Faszinierende an der Gemeinde, natürlich ist schön, wenn man eine gute Gemeinschaft hat und wenn man tolle Mitarbeiter hat, aber und wenn man Konfirmanden hat, aber das Faszinierende ist tatsächlich Jesus in unserer Mitte. Und das ist nicht nur in der Gemeinde so, sondern auch für unser persönliches Leben so. Und der Apostel Paulus, der nimmt uns mit, nicht nur die Gemeinde damals in Ephesus, um das noch einmal so vor Augen zu malen. Nun muss man sich vorstellen, diese Gemeinde, die ist in der ziemlichen Wirren entstanden. Die Stadt Ephesus muss man sich so vorstellen, ungefähr so wie die Stadt Nürnberg, das ist meine Heimatstadt, da bin ich geboren. Man muss Gott für alles danken, auch für einen Mittelfranken. Also 300.000 Einwohner hatten die damals schon und da ging so richtig Handel und Wandel durch. Da gab es die Königsstraße, die das Mittelmeer mit dem Persischen Golf verbunden hat. Und wo Menschen sind, da gab es auch Austausch von Ideologien und Gedanken und Religionen und ja, und der Paulus und sein Missionsteam, die sind also nach Ephesus gekommen, haben da gepredigt, erst in der Synagoge. Und da sind sie nicht so gern gesehen gewesen. Dann sind sie in die Schule des Tyrannus, also heute würde man sagen ins Gymnasium oder in die Realschule, in die Aula und haben da gepredigt. Und tatsächlich sind auch Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Und in diesem Ephesus gab es einen großen Tempel einer Göttin, der Diana, einer Fruchtbarkeitsgöttin, und man hat da richtig Götzendienst gemacht, hat Opfer gebracht. Und unter anderem, wo es Götzendienst gibt, gibt es ja auch Geschäfte, Macherei. Und da gab es einen Silberschmied, der hieß Demetrius, und der hat immer so kleine Silbertempelchen verkauft von der Diana. Die konnte man sich da für teures Geld erstehen und um den Hals hängen. Und nun passierte Folgendes, nun gab es da eine lebendige Gemeinde von Menschen, die Jesus in ihr Leben gelassen haben, die fasziniert waren und die Jesus gehorcht haben und seinem Wort. Und die haben jetzt diese Tempelchen, diese Silberkettchen nicht mehr gekauft. Und der Demetrius, der hatte Angst, mein Geschäft, das wird verdorben. Und wenn das Geschäft verdorben wird, dann muss man einen Aufruhr machen. Und dann hat er gesagt, der Paulus da und die sind schuld, dass ich da nichts mehr verkaufen kann. Und da gab es einen Aufruhr. Da wurde durcheinander geschrien und gerufen. Das kann man in der Apostelgeschichte 19 nachlesen. Und es ist spannend, da zu sehen, wie mittendrin, aber wie Gott da seine Hände drüber gehalten hat und diese kleine und feine Gemeinde weiter Bestand hatte. Paulus und sein Team mussten weiterziehen. Und nun macht es dem Paulus natürlich, mittlerweile befindet er sich wohl in Gefangenschaft in Rom, Gedanken, was ist mit diesen jungen Christen in Ephesus? Was ist mit den Konfis in Drogen? Was ist mit denen los? Sind die noch dabei? Was ist mit den Mitarbeitern, die wir gerade so gesagt haben, Mitarbeiter, ne, faszinierende in der Gemeinde, aber jeder einzelne von uns, was ist mit denen los in der Gemeinde? Und es macht ihn, es treibt ihn um. Und dann könnt ihr sagen, Leute, reißt euch mal zusammen. Ne? Nein, könnt ihr so ein paar taktische Tipps geben, wie das besser geht? Ein paar neue Lieder vielleicht oder dies und jenes? Nein, er geht ins Zentrum. Er spricht davon, was das Faszinierende ist, nämlich Jesus. Und das lese ich uns jetzt mal. Gut, dass wir es jetzt nicht im Griechischen haben heute früh, weil es ist eigentlich fast ein Satz, Sie werden schon merken, dem geht so richtig der Gaul durch dem Apostel Paulus über das Lob, was er da über Jesus sagt. Ich lese uns das aus einer neueren Übersetzung, aus der neuen Genfer Übersetzung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn Jesus erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Ist kein so einfacher Text, gell? Sonntagmorgen. Aber wir merken richtig, wie dem Paulus, ich sag's mal so, das war mit unseren Kindern so, als sie noch kleiner waren, von der Schule nach Hause kamen, waren die sehr unterschiedlich gestrickt. Da gab's Schweigsame und da gab's schon auch welche, die unten an der Tür schon angefangen haben, alles zu erzählen. Ohne Punkt und Komma. Und heute haben wir gar nichts in Mathe auf. Und in Deutsch haben wir auch nichts auf. Und morgen gibt es vielleicht, müssen wir erst in der dritten Stunde und so weiter und so fort. Also ohne Punkt und Komma. Und so geht es dem Paulus ja auch. Je größer die Not in der Gemeinde ist, je größer die Anfechtung ist, desto höher ist das Christusbekenntnis. Und da geht es eben ohne Punkt und Komma. Da wird nicht alles sortiert und wohlgeordnet. Es geht ihm sozusagen, das Lob Gottes einfach so aus dem Herzen heraus, es fließt und sprudelt wie so ein Wasserfall, wie wir manchmal auch reden. Aber ich möchte nur doch drei Punkte herausgreifen. Kann man sich vielleicht dann auch besser merken. Drei Punkte. Das erste, er spricht von Jesus, dem Schöpfer. Dem Schöpfer dieser Welt. Der war schon dabei, als Gott die Welt gemacht hat. fasziniert. Er hat dich und mich gemacht, geschaffen. Wir sind ein Gedanke Gottes, du und ich. Ich weiß nicht, wer heute früh schon mal kurz in den Spiegel geschaut hat von Ihnen. Manche machen das länger, manche kürzer, je nachdem. Manchmal ist man auch erschrocken über sich, wenn man da reinschaut. Jetzt muss man sich mal vorstellen, hat ein Wissenschaftler ausgerechnet, wir haben außerhalb des Gehirns, also das Gehirn ist ja schon ein faszinierendes Werk, außerhalb des Gehirns hat der Mensch 380.000 Kilometer Informationsleitungen. Deswegen kommt der Ausspruch ja auch, der hat eine lange Leitung. Wenn der manchmal die Antwort nicht gibt. Unser Herz schlägt im Jahr 35 Millionen Mal. Kann man gar nicht mitzählen mehr. Wir können mit dem Auge 4 Millionen Farben erkennen. Ich meine, ich tue mich schon schwer, so verschiedene Nuancen von Grün und Blau zu unterscheiden. Ist ja gut, wenn man als Autofahrer wenigstens noch Rot und Grün unterscheiden kann, wenn man losfahren muss und so weiter. 4 Millionen Farben können wir erkennen mit unserem bloßen Auge. Faszinierend. Der Physiker Freeman Dyson hat es mal so gesagt, je intensiver ich das Universum und die Details seiner Architektur untersuche, desto mehr Belege finde ich dafür, dass das Universum in gewisser Weise gewusst haben muss, dass wir kommen, du und ich. Da gibt es ein Echo. Ist jetzt der Freeman Dyson ist jetzt kein ausgemachter Christ, aber einer, der geforscht hat. Der sagt, da muss es einen Plan geben. Es ist kein Zufall, dass du und ich da sind auf dieser Welt. Jesus, der Schöpfer des Lebens. Jesus, der Schöpfer des Universums, der dich und mich wunderbar gemacht hast. Du bist ein Gedanke Gottes. Und auch wenn du vielleicht denkst, naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob mich Papa und Mama wirklich so gewollt haben oder ob ich mich selber so annehmen kann. Eins darf ich dir heute sagen, Jesus, der freut sich über dich, dass du da bist. 100%. Er hat alles dran gesetzt, dass du ins Leben kommst, dass wir ins Leben kommen. Und aus ihm heraus wächst auch alles Leben. Er ist der Grund der Gemeinde, er ist das Fundament dieser Welt und alle Weltgeschichte wird einmal auf ihn zulaufen. Deshalb das Faszinierende an einer Gemeinde sind natürlich die Mitarbeiter, die Gemeinschaft, die Programme. Aber das Faszinierendste ist wirklich Jesus in unserer Mitte. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Herr der Welt. Und ihm entgleitet auch nichts. Ihm entgleitet auch nichts. Auch wenn man manchmal den Eindruck hat, in unserer Welt geht es drunter und drüber. Er hält diese Welt in der Hand. Er ist der Erste, der das Licht angemacht hat und er wird auch der Letzte sein, der es ausmacht. Niemand nimmt ihm die Butter vom Brot. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und das müssen wir gegenüber allen anderen Nachrichten immer wieder aufnehmen und aufsaugen und aus dem Wort Gottes sagen lassen. Er regiert diese Welt und er regiert dein Leben. Jesus, der Schöpfer. Zweitens, Jesus ist der Versöhner und Erlöser. Er ist der Versöhner und Erlöser. Karfreitag ist ja noch nicht so lange her. Und manche, die sagen ja, ah, das mit Karfreitag, das ist viel zu schwierig, heute alles zu erklären und das muss man alles weglassen. Kann man gleich zu Ostern springen, Jesus ist auferstanden. Nein, es ist so wichtig, dass wir das aushalten. Es ist so wichtig, dass wir bei dem Mann vom Kreuz, unter seinem Kreuz stehen. Da ist nämlich das Entscheidende passiert. Und wenn manche sagen, ja, Gott hätte das doch auch anders machen können, hätte doch auch über Drogen mit einem Flugzeug fliegen können und Flyer abschmeißen und da steht drauf, ich liebe euch alle. Hätte er machen können. Aber es hätte keinen von uns gerettet. Keiner von uns wäre erlöst gewesen. Ich möchte das an einem Beispiel erklären. Ich habe ja einen leiblichen Bruder, der ist 2,5 Jahre jünger und als wir mit unseren Eltern öfters beim Wandern waren, unter anderem auch in den österreichischen Alpen, da kam es an diesem Tag, in diesem Urlaub vor, dass mein Vater, der eigentlich sich immer gut auskannte, sich verlaufen hat. Und wir merkten das als Kinder, denn alle Wege, die wir da so einschlugen, erwiesen sich als Holzwege. Da, wo die Holzarbeiter reinfahren, das Holz schlagen und wieder rausfahren. Aber es ging nicht weiter. Es wurde langsam dunkel. Und wir bekamen es mit der Angst zu tun. Und in der Ferne haben wir einige Motorradgeräusche gehört. Und mein Vater ist damals da hochgerannt auf diesen Feldweg und hat diese jungen Burschen, die gerade von einer Alm mit ihren Mopeds runtergefahren sind, aufgehalten. Es war einer meiner ersten und letzten Mopedfahrten. Es war schon eine spannende Sache. Aber diese jungen Burschen haben uns nach Hause gebracht. Es war der einzige Rettungsweg, der uns blieb. Ich habe die nicht gefragt, ob die alle Führerschein hatten. Da waren ein paar Jüngere drunter. Naja, wie man halt so vor der Alms. Die Mopeds, die waren auch nicht alle sauber. Da waren auch ein paar Dreckige dabei. Ein paar mit aufgeschlitzten Sitzen und so weiter. Soweit ich mich erinnern kann. Aber an eins kann ich mich besonders erinnern. Wir sind wieder nach Hause gekommen. Gott hat alles in Bewegung gebracht. Und hat sein Liebstes sich aus dem Herzen gerissen, seinen einzigen Sohn, um uns nach Hause zu retten. Und jetzt kommt es nur darauf an, dass Sie und ich da einsteigen und draufsteigen. Das Kreuz, dem Jesus seine Arme ausbreitet und ruft, es ist vollbracht, ist der einzige Rettungsweg, dass wir Frieden mit Gott haben. Es gibt keinen anderen. Und wenn wir uns auch noch so drehen und wenden und sagen, es müsste doch und wäre doch schön und nein, jetzt kommt es eigentlich nur darauf an, dass du aufsteigst. Wenn ich das damals nicht gemacht hätte, würde ich heute noch in den österreichischen Alpen herumirren und vielleicht irgendeinem Bären begegnen. Weiß man ja nie mittlerweile. Das ist der Rettungsweg. Am Kreuz auf Golgatha erkenne ich, dass ich verlorener bin, als ich es bisher gedacht habe. Aber gleichzeitig, am Kreuz auf Golgatha kann ich glauben, ich bin geliebter, als ich es jemals für möglich gehalten habe. Der lebendige Gott hat alles, aber auch alles in Bewegung gebracht, um dich und mich nach Hause zu bringen. Er möchte dich versöhnen mit Gott, dass du Frieden mit Gott hast. Darauf kommt es an. Und das habt ihr ja als Konfirmanden ja auch wahrscheinlich letzten Sonntag bekannt und auch gelernt im Konfirmandenunterricht, in diesen Weg Gottes hineinzukommen und diese Frage zu beantworten, willst du mit Jesus Christus leben? So antworte, ja, mit Gottes Hilfe. Und damit sagst du auch ja zu dem Weg, den Gott zu dir gegangen ist. Denn er ist den entscheidenden Weg gegangen zu Ihnen und zu mir. Und als Erwachsene dürfen wir diese Konfirmationsfrage auch öfters mal wieder neu beantworten, gell? Willst du? Willst du mit diesem Jesus leben? Hast du ihn noch lieb? Wie schaut's da aus? Ist er dein Versöhner und Erlöser in deinem Leben? Eine ganz persönliche Frage, die jeder nur für sich beantworten kann, aber und auch beantworten darf. Und wer sie beantwortet und sagt, ja, Herr, komm in mein Leben, der ist gerettet auf Zeit und Ewigkeit. Und ihm ist die Schuld vergeben. Denn wohin mit unserer Schuld? Wohin denn anders als unter das Kreuz Jesu, wie wir es gerade vorhin so wunderbar bekannt haben und hoffentlich auch ehrlich bekannt haben, Herr, ich habe es nicht verdient. Aber dein Erbarmen ist größer als mein Versagen. Und auch in dieser Woche habe ich viele Dinge getan, die vor dir nicht in Ordnung waren. Ich bitte dich herzlich um Vergebung. Was ist das ein Geschenk, dann diesen Zuspruch zu hören und dann einzustimmen in das Lob Gottes, Gloria. Herr, dir sei alle Ehre. Ja, ich würde es uns wünschen und das malt uns der Apostel Paulus nicht nur den Ephesern damals vor Augen, sondern auch uns heute. Wer zu Jesus kommt, der hat einmal drittens auch ein Bleiberecht. Er ist auch Erbe. Also, Jesus ist der Schöpfer, Jesus ist der Versöhner und Erlöser und drittens, Jesus ist der, der uns versorgt und vollendet. Jesus ist der, der uns versorgt und vollendet. Mit ihm sind wir auch Erben. Dann kann man sagen, ja, was erbe ich denn? Ein kleines Beispiel dazu. Ein Mitarbeiter im Nachlassgericht, der hat ja die Aufgabe, Testamente zu eröffnen und dann die Leute, die Erben zusammenzurufen. Eines Tages flippt er völlig aus, rennt nach Hause zu seiner Frau und seinen Kindern und sagt, wir müssen ein Fest feiern, komm, wir machen gleich eine Grillparty. Und sagt die Frau, ja, Moment mal, es regnet draußen, was hast denn du mit deiner Grillparty? Da sagt er, ja, ist ja was Wunderbares passiert. Was war passiert? Dieser Mitarbeiter des Nachlassgerichtes, der eigentlich immer für andere Testamente eröffnet hat, war nun selber als Erbe eingesetzt und hatte eine riesige Erbschaft gemacht. Ein Riesengewinn. Und den konnte er nicht mehr für sich behalten. Er war Erbe. Und das musste er mit anderen teilen. Du kannst die Bibel lesen, das Alte und das Neue Testament, wie einer von außen, wie einen Bericht. Aber wenn du sie liest, als einer, dem sein Name da drin steht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, plötzlich wird es spannend. Und jetzt setz deinen Namen da ein. Setz ihren Namen ein. Und plötzlich merke ich, ich bin ja damit gemeint, ich bin ein Himmelserbe. Ich bin nicht mehr Gast und Fremdling bei Jesus, ich habe ein Zuhause. Und dieses Zuhause beginnt hier und heute, wo er unser Leben gestaltet, wo wir im Gottesdienst zusammenkommen, sein Wort hören, im Bibelkreis uns austauschen, in der Gemeinde, in kleiner Runde, in großer Runde und danach fragen, Herr, was hat dein Wort für meinen Alltag zu bedeuten? Wo möchtest du mich verändern? Wo möchte dein Wort mich gestalten? Wo möchte dein Heiliger Geist mein Leben, meine Räume erfüllen? Glaube, Liebe und Hoffnung, die Früchte des Geistes, Geduld, Langmut. Herr, gib mir erleuchtete Augen des Herzens, so wie der Apostel Paulus das beschreibt. Und wo wir immer mehr ihm auch Räume öffnen. Ob das der Keller ist, der nicht aufgeräumt ist. Ob das unser Geld ist, unsere Sexualität ist, unsere Beziehungen sind. So dürfen wir im Glauben mit ihm wachsen. Und wir brauchen ihn auf der ganzen Linie, jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Bis zu unserem letzten Schnauferer brauchen wir seine Vergebung, seine Gnade. Und Himmelserben bedeutet ja dann nicht nur in dieser Zeit jemand zu haben, der der gute Hirte ist, der mir den Tisch deckt im Angesicht meiner Feinde, der mich tröstet, wenn es um Trauer geht und wo ich manchmal nicht verstehe, Herr, warum machst du das so? Warum muss jemand so in jungen Jahren aus unserer Mitte weggerufen werden? Wir haben es gerade ja gehört. Ich verstehe dich nicht und wir können es ihm klagen. Aber er gibt plötzlich einen tiefen Trost, den wir gar nicht erklären können und verstehen können und einander auch tragen können in der Gemeinde. Alles das geschieht mit dem großen Ziel, dass wir einmal bei ihm in der Ewigkeit auch ankommen. Denn wer Jesus hat, der hat nicht nur dieses Leben hier, das beim einen so lange ist, beim anderen länger ist, sondern der hat Ewigkeit vor sich. Der hat noch das Beste vor sich. Diese Freude möchte Jesus uns ins Herz schenken. Ich bin auf einer, muss ehrlich sagen, eben bei der Konfirmation, bei meiner Konfirmation, kann ich ja so zugeben, habe ich noch nicht ehrlich geantwortet, willst du mit Jesus Christus leben? Das habe ich zwar gesagt, aber geglaubt habe ich es noch nicht. Bei mir war eher was anderes vor Augen, was es da so an Geschenken gab und so. Aber ein Jahr später bin ich auf einer Freizeit des CVM, auf einem Zeltlager zum Glauben an Jesus gekommen. Und mit mir war ein Teilnehmer dabei, der das nächste Jahr nicht mehr dabei war, weil er tödlich verunglückt ist, mit 14 Jahren. Er hat immer die Abkürzung genommen und durch einen Eisenbahntunnel und an diesem Tag hatte der Zug Verspätung und hat ihn erfasst und er war auf der Stelle tot. 14 Jahre alt. Und als wir die Nachricht dann das nächste Jahr bekamen im Zeltlager, da war der einzige Trost, der auch auf der Beerdigung ausgesprochen worden ist, dieses 14-Jährigen, dass in der Bibel ein Zettel gefunden wurde, wo drauf stand, heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich habe Jesus Christus in mein Leben gelassen. Man kann menschlich sagen, mit 14 Jahren, da muss sein Leben noch nicht zu Ende sein. Und ich gönne euch allen noch viele Jahre. Aber dieses Leben des 14-Jährigen war vollendet, weil es bei Jesus jetzt ein Ziel hatte. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben, weil ich Jesus in mein Leben gelassen habe. Und das wünsche ich Ihnen und uns allen von ganzem Herzen, ob wir 14 sind oder 80 sind oder 70 sind, dass wir diese Zukunftsperspektive haben. Und dass dann das Große groß wird und das Kleine klein. Und dass wir dann in dieser Zeit Menschen von diesem Herrn weitersagen, mit unseren Gaben, solange er uns die Kraft und die Zeit gibt, Menschen diese Botschaft weiterzugeben. Und dass wir hungrig werden nach seinem Wort. Und ich lade uns ein bei diesen Bibeltagen, dass wir diesen Hunger neu von uns schenken lassen. Den kann man ja nicht machen, aber dass wir das so merken. Ich war im Dezember in einer polnischen evangelischen Kirchengemeinde, hatte da auch Bibelabende und wurde natürlich übersetzt. Im Polnischen bin ich nicht mächtig, hätte da höchstens Fränkisch-Deutsch sprechen können, aber nicht Polnisch. Jedenfalls kam dann eine Frau, ich dachte, so eine halbe Stunde wirst du schon oder 35 Minuten reden können, kam so eine jüngere Frau auf mich zu, Mitte 30, nach dem Gottesdienst, nach dem Bibelabend und sagte, you can speak longer, also Sie können länger sprechen. I'm very hungry, ich bin sehr hungrig. Passiert einem selten, na? Dass jemand nach dem Bibelabend kommt, Sie können ruhig länger sprechen, ich bin sehr hungrig. Wenn das Gott uns schenken möge in unserem Leben, dass wir hungrig werden nach dem Wort Gottes, das lebendig ist, das ein Schatz ist und das unser Leben trägt und tröstet, das uns eine Perspektive gibt und einen Sinn gibt in diesem Leben, das wäre es. Das wäre es. Und diesen Hunger dieser jungen Frau aus Polen, den wünsche ich Ihnen und euch von ganzem Herzen. Es ist der Hunger nach Jesus und seinem Wort, der der Schöpfer ist, der der Versöhner und Erlöser ist und der der Versorger und Vollender ist. Amen.